Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Wie jede Woche geht nun wieder Radio DARC über die Antennen für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist ein spannendes Technikmagazin für Funkamateure und DXer. Die heutige Sendung trägt die laufende Nummer 511 und durch das Programm führt sie, wie immer, Colly Farrin, hier am Mikrofon. Digitale Radios wie DAB Plus sind momentan in aller Munde und scheinen unaufhaltsam den guten alten UKW-Rundfunk zu verdrängen. Aber viele sind nicht zu Recht von diesem angeblichen Fortschritt überzeugt und stören sich an einer nur mäßigen Klangqualität. Ist das nur Einbildung oder ist an dem Verdacht etwas dran? Dieser Frage gehen wir heute mal etwas genauer nach. Keinen miesen Digitalsound müssen Sie aber hier bei uns hinnehmen. Wir senden nämlich alles noch handgemacht und analog. Erstmal eine schöne Rockballade von Ex-Beatle George Harrison und die heißt »It Don't Come Easy«. We'll be right back.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Ham Science erhält Förderung von 1,8 Millionen Dollar für Studien. Neuwahlen im Verein. Der alte Vorstand ist auch der neue. Die Amateurfunkjugend trifft und vernetzt sich. Und Termin vormerken. SAQ geht bald wieder auf Sendung. Die Bürgerwissenschaftler von Ham Science haben von der National Science Foundation eine Förderung in Höhe von 1,8 Millionen US-Dollar für ihre laufenden Studien zur Ionosphäre erhalten. Laut dem Gründer der Organisation, Nathaniel Frissell, Whiskey 2 November Alpha Foxtrot, sollen die Mittel für verschiedene Arten von Geräten verwendet werden, um unterschiedliche Aspekte des Verhaltens der Ionosphäre zu messen. Dazu gehören beispielsweise WSPR-Sonden, die als Quelle für GPS-stabilisierte HF-Barken dienen sollen. Weiterhin sollen die Mittel in den Aufbau eines neuen Netzwerks fließen, um HF-Doppelverschiebungen, WSPR- und VFL-Übertragungen sowie das Erdmagnetfeld und natürliche Radioemissionen beobachten zu können. Laut einer Ankündigung der University of Scranton, an der Nathaniel als außerordentlicher Professor für Physik und Ingenieurwesen tätig ist, wird er der leitende Hauptforscher der gemeinsamen Arbeit sein. Bei Ham Science handelt es sich um eine weltweite, offene Interessengruppe von Funkamateuren, Wissenschaftlern, Forschern, Ingenieuren, Elektronikern und anderen Praktikern, die sich um die Verknüpfung von Theorie und Praxis zu vielen Fragestellungen im Kontext des Amateurfunks bemühen. Jeder kann mitmachen und das auf verschiedene Weise, von der Teilnahme an theoretischen Diskussionsrunden bis hin zu praktischen Bauprojekten. Der Forschungs- und Entwicklungsstand ist öffentlich. Am vergangenen Wochenende fand die turnusmäßige Jahreshauptversammlung des Deutschen Amateurradioclubs e.V. im hessischen Baunatal statt. Neben der Behandlung und Verabschiedung der vorliegenden Anträge endete auch die Amtszeit des bisherigen Vorstands, somit mussten Neuwahlen angesetzt werden. Der alte DARC-Vorstand ist nun auch wieder der neue, so könnte man abgekürzt das Ergebnis der stattgefundenen Vorstandswahl zusammenfassen. Alle bisherigen Mitglieder wurden im Amt bestätigt. Somit ist Christian Enzfellner, Delta Lima 3, Mike Bravo Golf, weiterhin der Vorsitzende des DARC. Er setzt die Arbeit mit seinen drei Stellvertretern, Ronny Jerke, Delta Golf 2, Romeo Oscar November, Ernst Steinhauser, Delta Lima 3, Golf Bravo Echo und Werner Bauer, Delta Julie 2, Echo Tango fort, die ebenfalls mit Mehrheit gewählt wurden. Indes gibt es einen neuen Amateurratssprecher. Der Distriktsvorsitzende für Oberbayern, Manfred Lauterborn, Delta Kilo 2, Papa Zulu, löste Heinz Mölleken, Delta Lima 3, Alpha Hotel, als langjährigen Amateurratssprecher ab. Das Amt seines Stellvertreters nimmt weiterhin Peter Kern, Delta Lima 1, Echo India, Papa wahr. Die Amateurfunkjugend des DARC hat sich im Jugendjahr 2024 formiert und berichtet von ihren Aktivitäten. Die Gruppe besteht aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahre, die sich für Amateurfunk interessieren. Ihre Interessen reichen von Kurzwelle über moderne digitale Betriebsarten bis hin zu Funkballonen. Sie treffen sich regelmäßig online und manchmal auch persönlich, um sich auszutauschen und gemeinsame Aktivitäten zu planen. Zu ihren jüngsten Aktivitäten gehören unter anderem das Ham Camp 2024, der Jugend Field Day in Marlowstein und das Subregional Camp in Baunatal. Beim Ham Camp treffen sich junge Funkamateure auf der Ham Radio Funkfachmesse in Friedrichshafen, um sich kennenzulernen und an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen. Der Jugend Field Day bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, in die Welt des Amateurfunks einzutauchen. Beim Subregionalcamp konnten die Jugendlichen persönlich zusammenkommen und eine hohe Anzahl von Funkverbindungen mit den Sonderrufzeichen Delta Lima 24 Maus, Delta Lima 4 Elefant und Delta Lima 24 Ente erreichen. Die Gruppe freut sich über neue Mitglieder und plant ihre Treffen im Voraus, sodass Interessierte die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Die Treffen finden in der Regel alle 2 Wochen online statt und es gibt auch einen E-Mail-Verteiler, über den die Termine bekannt gegeben werden. Der berühmte schwedische Maschinensender SAQ aus Grimeton wird in diesem Jahr genau 100 Jahre alt. Er wurde am 1. Dezember 2024 vom schwedischen König persönlich in Betrieb genommen. Der sogenannte Alexandersson-Alternator erzeugt seine Hochfrequenz auf mechanische Art und Weise und sendet auf Längstwelle 17,2 Kilohertz mit einer Sendeleistung von 200 Kilowatt. Es ist der älteste und weltweit einzige noch funktionsfähige Maschinensender der Welt und steht als technisches Kulturerbe unter Denkmalschutz. Zu besonderen Anlässen wird er nach wie vor von einer Gruppe schwedischer Funkamateure angeworfen und für Grußbotschaften in alle Welt verwendet, so zum Beispiel an Weihnachten. Zum 100-jährigen Jubiläum wird dieser Alternator am 1. Dezember um 10 Uhr UTC ebenfalls auf Sendung gehen. Eine Stunde zuvor ist die Halle für Besucher geöffnet und live übertragen wird auch auf YouTube. Testsendungen gibt es schon am Nachmittag des 29. November. Ebenfalls in der Luft ist die Amateurfunkstation Sierra Kilo 6 Sierra Alpha Quebec auf 80, 40 und 20 Metern in Morse und SSB. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Weiter geht's mit einem Musikwunsch von Cosma Heckel aus Leipzig. Cosma, du warst vergangene Woche bei uns zu Gast und hast uns anlässlich der Tage der Raumfahrt ein Interview gegeben. Wir freuen uns sehr, dass wir dir auch einen Musikwunsch erfüllen dürfen. Und da ist ein wirklich toller Titel und der stammt von Otis Redding. Der leider im Jahr 1967 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommene Sänger und Songwriter wurde posthum einer der einflussreichsten Soul-Sänger der 1960er Jahre und trägt den stolzen Titel King of Soul. Hier ist er nun mit Sitting on the Dock of the Bay.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Yes. 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of the bay, wasting time.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateurradioclub haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Warum klingt Digitalradio eigentlich manchmal so grauenhaft? Nein, also es geht nicht um meine Stimme. Da kann ich schon sagen, die klingt deswegen manchmal so grauenhaft, weil ich hier kurz vor 4 in der Frühe aufnehme. Dafür braucht man ja eine ruhige Umgebung. Das ist mitten am Tag dann etwas schwieriger. Es geht mehr um die Musik, und zwar die Musik zum Beispiel auf DAB+. Neben der Kurzwelle sind wir ja auch über OKW und DAB+ zu hören. Und DAB war ja angetreten, die im Vergleich zur alten Mittelwelle zwar geringen, aber noch existenten Klangmängel von UKW von FM auszubügeln. Als da sind das Rauschen, also die geringe Dynamik bei schwachem Empfang, die Bandbreitenbegrenzung auf 15 kHz und die Verzerrungen bei Mehrwegeempfang. Letzteres war eigentlich der Grund, um DAB zu entwickeln, besonders im Auto und im bergigen Gelände und auch noch besonders bei UKW mit Stereo, war der Mehrwegeempfang ein echtes Problem. Deswegen kam die Idee zu DAB auch in Bayern auf, wo man mit den Bergen halt mehr Probleme hatte. Es gab auch noch einen Grund, das sei nicht verschwiegen. Man dachte so, der Piratensender Herr zu werden, die zur damaligen Zeit nicht aus dem Boden schossen, sondern von den Bergen aus Südtirol heruntersendeten. Bei DAB werden ja immer mehrere Sender in einem Paket abgestrahlt. Beim klassischen DAB waren es so 7 bis 8 Sender. Damit hätte man die Piratenprogramme schon gut ausgebremst. Hinzu kommt noch, dass man bei DAB auch immer erst einen Suchlauf machen muss, um überhaupt die Sender empfangen zu können. Also der typische politische Pirat, der vielleicht Freitagabend eine Viertelstunde gesendet hat, der wäre auf die Art nie gehört worden. Aber das ist nur eine Randerscheinung, spielt heute keine Rolle mehr und wenn man unbedingt will, kann man auch auf DAB einen Piratensender installieren. Funktioniert hat auf jeden Fall, dass DAB vom Mehrwegeempfang profitiert, statt dass Mehrwegeempfang zu Störungen führt. Das ist ja gerade das Neue an dem System, dass man damit ein Gleichwellennetz aufbauen kann. Umso absurder natürlich, dass es in Österreich abgelehnt wird mit der Argumentation, es sei für die Versorgung bergigen Geländes ungeeignet. Nein, im Gegenteil, dafür ist es besonders gut geeignet. Und es rauscht auch tatsächlich nicht mehr. Eher ein Problem ist wie bei allen digitalen Systemen, dass es ziemlich schlagartig abreißt, wenn der Pegel zu niedrig wird. Das alte DAB hat dabei auch noch Störgeräusche produziert. Das neue wird einfach nur leise und blendet aus, wobei manche Autoradios viel zu früh ausblenden, vor allen Dingen ältere VW-DAB-Autoradios. Das ganze System wurde dann ja noch einmal umgestellt von DAB auf DAB+. DAB+ verwendet dann AAC, das ist der Codec, der auch bei Apple iTunes verwendet wird. Das ist der Nachfolger von MP3, und MP3 war wiederum der Nachfolger von MP2, was bei dem klassischen DAB verwendet wurde. Damit ist man effizienter, man kriegt doppelt so viele Sender in einen Kanal, es gehen dann 15 rein, üblicherweise. Was allerdings Ärger macht, ist das psychoakustische Modell, das dahinter steht. Das war schon bei MP3 so. Bei MP3 ist deswegen effizienter als MP2, weil man leise Töne einfach weglässt. Wenn ein Musikstück laute und leise Töne hat, dann gehen die Leisen ohnehin unter und werden dann einfach nicht mitkodiert, wenn in dem Moment die Lauten es übertönen. Ein Mustermusikstück, mit dem MP3 erprobt wurde, war Tom Steiner von Susanne Weker. Das ist eine vergleichsweise ruhige A Cappella-Nummer, die 1981 auf den Markt kam. Bei der hat MP3 sehr gut funktioniert und das tat es auch mit vielen anderen Stücken jener Zeit. Leider hat sich seitdem das Soundprocessing von Musikaufnahmen erheblich verändert. Obwohl die Dynamik der Aufnahmemedien deutlich gestiegen ist mit der CD und Digitalradio diese auch komplett rauschfrei übertragen könnte, haben sowohl Radiostationen als auch die Plattenindustrie die Dynamik der tatsächlichen Aufzeichnung immer weiter abgesenkt, also diese immer intensiver begrenzt und komprimiert. Wir machen das hier natürlich auch in gewissen Grenzen, aber wir sind ja auch auf Kurzwelle. Da muss man das tun, damit man überhaupt gut verständlich ist. Und da ist natürlich bei der Musik wichtiger, dass man diese hört, als dass diese jetzt perfekt ist. Die Sendungen, die wir auf UKW und DAB Plus abstrahlen, werden dagegen weniger komprimiert. Jedenfalls sollten sie das. Warum das doch nicht so ist, dazu gleich mehr. Warum man im Rundfunk komprimiert, ist klar. Das begann schon in den 60ern, um die eingeschränkte Dynamik der AM-Mittelwellenkanäle besser auszunutzen. Da waren die Piratensender sogar vorneweg. Radio Caroline nutzte Auburn Optimut-Prozessoren, um die Modulation hochzuhalten, was die Lautstärke und Reichweite auf Mittelwelle deutlich verbesserte. Es erhöhte natürlich auch die Sprachverständlichkeit, vor allen Dingen im Auto, und Pegelfehler im Studio konnten ausgeglichen werden. Also wenn man her vom Mikrofon mal weiter weggeht und nicht daran denkt und leise weiterredet, dann wird das ausgeglichen. Und man klang schlichtweg lauter als die Konkurrenz.
Ja, da steckt Power drin, euer Power-Rock-Kanal.
0 Uhr. Radio Station. DT64. Rock the Nation.
Power. Und wir ist Zeit. Genau das. In den 70er und 80er Jahren hat sich das dann auch auf UKW verbreitet, wo es eigentlich nicht notwendig gewesen wäre. Klar hat es gerauscht, wenn es leise ist, wenn man aber einen ordentlichen Empfang hatte, ging das. Bei den Piratensendern war es natürlich wieder anders, die kamen oft nur knapp über der Grasnarbe an und da war es natürlich auch von Vorteil, wenn man laut war. Allerdings nicht zu laut. Radio Brenner hat zum Beispiel dann immer so hoch ausgesteuert, dass es bei dem schwachen Empfang dann eher wieder Probleme bereitet hat. Aber da war es wieder dasselbe, da begann der Lautheitskrieg. Jede Station wollte die lauteste sein und dabei vielleicht gerade noch die zulässige FM-Bandbreite einhalten. Denn wenn das überschritten worden wäre, dann hätte es nicht nur Ärger mit den Lizenzbehörden gegeben, sondern eben diese Störungen beim Empfang verursacht, so wie es bei Radio Brenner dann passiert ist. Wenn man mit der FM-Modulation aus der Bandbreite des Empfängers rauskommt, dann gibt es logischerweise Verzerrungen und Aussetzer. Eigentlich ist das inzwischen Geschichte. Es gibt jetzt die EBU-Richtlinie R128, die die Lautheit bei Radio und Fernsehen normieren soll. Der Grund waren die überlauten Werbespots. Es macht kein Vergnügen, wenn bei Verkehrsdurchsagen oder bei Werbung immer die Lautsprecher von der Wand fallen. Da beschweren sich auch die Nachbarn. Beim Autofahren stört es genauso. Das Dumme daran, da halten sich nur die Öffentlich-Rechtlichen dran. Beim kommerziellen Radio bleibt es doch bei dem »Wer ist der Lauteste im Land?« Das Problem ist in dem Fall jetzt wieder die Plattenindustrie. Die ist nämlich genauso blöd. Auch da ging es auf einmal darum, wer hat die lautesten Aufnahmen. Losgegangen ist das zum Beispiel mit Oasis. Die haben diese Aufnahmen gehabt mit dem Wall of Sound, wo das ein total zugeströmt hat mit der Musik. Wonderwall ist so eine Aufnahme. Und das wurde dadurch gemacht, dass die gesamte Aussteuerung knapp an 0 dB hochgezogen wurde. Es wurde also eigentlich total komprimiert. Die Soundprozessoren haben dann natürlich Fortschritte gemacht. Früher hat das halt verzerrt, wenn man so komprimiert hat. Das kennen wir ja auch aus dem Amateurfunk, da ist es eigentlich auch üblich. Da geht's aber nur um Sprache.
Und natürlich will man da auf Kurzwelle ein prägnantes Signal haben und ist deswegen etwas lauter und komprimiert.
Das kann man da schon machen, aber bei Musik klang das natürlich einfach schlecht. Bei den neuen Soundprozessoren klingt es nicht mehr schlecht. Die gehen teilweise mit bis zu 10 Sekunden Vorlauf ins Signal rein. Das heißt, wenn ich vorne was einspeise, kommt erst 10 Sekunden später hinten das erste Ergebnis raus, weil der versucht, über 10 Sekunden zu mitteln und alles so einzustellen, dass er dabei nicht versehentlich übersteuert. Es wird dann aber alles komplett weggebügelt. Das merkt man, wenn man so einige schön dynamische Stücke der 80er spielt, beispielsweise Bab mit Verdammt lang her. Das fängt ja eigentlich recht leise an. Und dann gibt es dieses du und plötzlich bums kommt dann der Bass und dann geht das Ganze los. Wenn man das heute im Radio hört, dann dudelt das in einer Lautstärke durch. Da ist nichts mehr von wegen, dass es plötzlich lauter wird. Mit Jack und Diane ist es dasselbe von John Cougar. Das hat der sogar damals extra gemacht, weil ihn an einem anderen Musikstück das so fasziniert hat, dass das plötzlich laut wurde. Aber wenn man das heute im Radio hört, da wird das nicht mehr laut. Da dudelt das in einer Lautstärke durch. Und nur die Klangfarbe verändert sich, weil natürlich alles im Hintergrund verschwindet, wenn es lauter wird. Das ist sehr traurig und sehr schade, aber ich habe da auch mal mit einem Sendetechniker gesprochen von einem der großen Privatsender und der hat gesagt, ja, wir können einfach nicht anders. Wir müssen das alles so glatt bügeln, denn was die Plattenindustrie uns heute liefert, das ist von vornherein so. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern wird das dann halt runtergezogen. Oasis wird dann halt leiser gedreht oder Lady Gaga. So dass die alten Stücke ihre volle Dynamik haben und die neuen Stücke, die eh keine haben, werden halt leiser gespielt. Das ist den Privatsendern zu kompliziert. Da wird halt alles glatt gebügelt, weil die neuen Stücke ohnehin schon so angeliefert werden. Noch dazu kamen auf UKW neue Bestimmungen hinzu. Dazu gleich mehr.
Yeah.
Ja, die ganze Komprimiererei kam schließlich auch bei UKW zum Tragen, ursprünglich ja nur für die Piratensender, aber da kamen auch neue Bestimmungen hinzu. Einerseits wird heute absolut auf den Hub geachtet, denn wer übersteuert, stört die Nachbarkanäle. Das sind 75 Kilohertz und hohe Audiofrequenzen werden durch die Präemphasis bei UKW ja auch noch angehoben und erzeugen ohnehin schon mehr Bandbreite, das heißt, das führt schnell zum Übersteuern. Das ist dann dieses typische Zischeln. Heute hört man das eben nicht mehr so oft, weil es vermieden wird durch Soundprocessing. Außerdem muss die Multiplex-Leistung von 0 dB, die maximale, sehr genau eingehalten werden. Es darf maximal 0,2 dB drüber gehen. Das ist kaum messbar, wird aber strikt gefordert und auch das ist nur mit einem Soundprozessor zuverlässig einzuhalten. Ist also ein weiterer Grund, diese Dinger zu benutzen. Eigentlich klingt das Ergebnis ja zunächst mal ganz gut. Jedenfalls, wenn man so leise im Hintergrund hört, dann ist es halt so, dass man es immer noch gerade hört. Das ist dann gut, wenn man im Büro hört, denn da darf man meistens, wenn überhaupt, nur ganz leise Radio hören. Es bleibt einem auch gar nichts anderes übrig, denn wenn die Werbung dazwischen fährt, und das tut sie auch auf den öffentlich-rechtlichen Kanälen, wird sonst jeder wahnsinnig. Also wenn einer von diesen beiden Werten, die Bandbreite oder die Multiplexleistung, überschritten werden, wird abgemahnt. Die Abmahnungen gehen von der Bundesnetzagentur aus und treffen erstmal die Sendernetzbetreiber. Die Stationen fahren ja ihre Sender normalerweise nicht mehr selber, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit den Grundnetzsendern mal abgesehen. Die geben die Strafen dann aber 1:1 an die Sender weiter. Und das reicht von Geldbußen bis zum Lizenzentzug. Jede Frequenz wird einzeln bewertet. Wenn also ein Anbieter mit einem Sendernetz von 43 Standorten wie Antenne Bayern die Werte überschreitet, wird die Strafe 43 mal fällig. Man kann sich also denken, dass Antenne Bayern alles tut, um mit einem Soundprozessor sicherzustellen, dass so etwas nicht passiert. Naja, und so klingt es dann halt auch. Das merkt man zum Beispiel auf der Rockantenne. Habe ich früher sehr gerne gehört. Die Rockantenne hat aber wahnsinnige Probleme gehabt, als DAB Plus kam. Das hat auf einmal total verzerrt, das hatte Artefakte. Ja, warum? Da kommen wir wieder zu dieser Geschichte mit dem psychoakustischen Modell. MP3 und erst recht das MP4, das bei DAB Plus verwendet wird, setzt darauf, dass leise Stellen entfallen können. Jetzt gibt's aber mit dem Soundprozessing keine leisen Stellen mehr in der Musik. Damit kann auch nichts gestrichen werden. Und wenn dann was gestrichen wird, weil das einfach notwendig ist, dann hört man das, dann klingt das auf einmal unangenehm. Es klingt übrigens auch noch in einer zweiten Hinsicht unangenehm. Man kann so einen Sender eigentlich nicht mehr laut drehen. Wenn man Rockantenne laut dreht, weil gerade ein Stück kommt, was man total gern hat, dann macht man das vielleicht 2-3 Minuten und dann hat man Kopfweh. Weil das erträgt man nicht, ein Signal, was ständig an der oberen Grenze ist. Wenn keine Dynamik mehr in der Musik ist, ist das unangenehm. Es gibt damit also zwei Probleme. Das eine ist, das Ganze wird einfach unangenehm, wenn man es laut dreht. Und das andere ist, während nun zwar auf UKW alles in Ordnung ist, klingt es auf DAB Plus scheußlich. So ein komprimiertes Signal kann man nicht über DAB Plus übertragen. Ein zweites Problem kommt auch noch dazu. Auf DAB werden ja auch noch diese Slideshows übertragen, wo dann zum Beispiel immer die Albumcover abgebildet werden. Und es gibt auch Sender, die da Werbung drauf knallen. Ist natürlich beim Autofahren besonders toll, wenn dann da und irgendein Mist auf dem Autoradio abgebildet wird. Und das braucht Bandbreite. Im alten DAB war noch genügend Bandbreite da. In DAB Plus hat jeder Kanal nur ungefähr halb so viel Bandbreite, nur halb so viel Bits. Und wenn da dieselben Bilder übertragen werden, dann gehen die vom Ton weg. Dann bleibt für den Ton zu wenig übrig. Und es ist eben kaum rauszukriegen, weil die Signale von der Plattenindustrie schon so angeliefert werden. Einer der letzten Rosenstolz-Platten zum Beispiel, was ja nun wirklich keine Rockmusik ist, die schrecklich laut ist, das ist ja eher Richtung Schlager ein bisschen, die ist in iTunes so hoch ausgesteuert worden, dass der iPod übersteuert hat. Wenn man den noch ein bisschen eingestellt hat, dass halt die Bässe und Höhen ein bisschen hochgezogen worden sind, dann hat der intern übersteuert. Das hat schrecklich geklungen und ich musste das zurückgeben, hab gesagt, bitteschön, wenn auf eurem eigenen Gerät das nicht abspielbar ist, kann ich das nicht kaufen. Doch das ist inzwischen halt üblich. Und es scheint sich nicht mehr zurückdrehen zu lassen. Nur Spotify und High-Resolution-Streaming-Dienste wie Qobuz werben damit, dass sie das nicht mehr machen und wieder Musik mit der ursprünglichen Dynamik anbieten. Und was bedeutet das nun für DAB+? Dazu gleich mehr. Ja, DAB Plus braucht anderes Soundprocessing, es hilft nichts. Die Sender können nicht dasselbe Signal für UKW und für DAB Plus verwenden. Üblicherweise sind da nun zwei verschiedene Soundprozessoren. Beziehungsweise eigentlich sind die Soundprozessoren dieselben, sie sind nur verschieden eingestellt. Ansonsten ergibt sich nämlich die absurde Situation, dass zwar die Sprache klar klingt, die ist eigentlich sogar schwieriger vom Soundprozessing her, aber sie braucht nicht so viel Bandbreite und die Musik klingt eben nicht mehr gut. Hat man nur 72 Kilobit pro Sekunde zur Verfügung, fährt da auch noch eine Slideshow drüber und dann ein für UKW prozessiertes Signal, dann klappt das überhaupt nicht mehr. Radio Bob hat ziemlich lange so geklungen. Höre ich deswegen auch nicht mehr, man erträgt diese Klangqualität einfach nicht. Es gibt aber auch beispielsweise Schwarzwaldradio mit 64 Kilobit pro Sekunde, also eigentlich weniger Bandbreite. Und auch da wird Rock gesendet, unter anderem, und es klingt trotzdem gut. Warum? Ja, das Soundprocessing ist anders und es wird keine unnötige Slideshow mitgeschickt. Da kommen zwar immer die Bilder der Moderatoren, das sind aber immer dieselben, das heißt, die werden nur einmal übertragen, das braucht kaum Bandbreite. Und es werden keine Plattencover übertragen und auch keine Werbung. Es geht also, Schwarzwaldradio klingt einwandfrei. Das Ganze ist aber halt auch ein prinzipielles Problem, Rock und Pop bekommen weniger Bandbreite. Klassikradio zugegeben auch, allerdings zumindest bei den Öffentlich-Rechtlichen bekommen die Klassikprogramme fast doppelt so viel Bandbreite wie die Rocksender. Der Deutschlandfunk hat immerhin 104 Kilobit pro Sekunde, so viel kriegt sonst niemand. Und das ist ja nun nicht gerade ein Musikprogramm. Der Bayerische Rundfunk spendiert seinem Klassikprogramm 144 Kilobit pro Sekunde, BR Heimat mit der Volksmusik kriegt noch 128 Kilobit pro Sekunde, die Popprogramme Bayern 1 und Bayern 3 müssen dagegen schon mit 96 Kilobit pro Sekunde auskommen, nur der SWR spendiert seinem Popprogramm SWR 3 128 Kilobit pro Sekunde. Bei Klassikradio sind nur noch 72 Kilobit pro Sekunde, genauso wie bei den ganzen Pop- und Rockprogrammen. Hier hat man immerhin noch den Vorteil, dass Klassik normalerweise nicht schon ab CD verhunzt ist. Klassik kann man nicht soundprozessieren und komprimieren, das würde so bescheuert klingen, das nimmt niemand mehr ab. Das Ganze klingt natürlich trotzdem weniger lebendig als ein Signal mit hoher Bandbreite, das hört man leider. Es ist aber nicht zu ändern, mehr Bandbreite kriegen die Sender einfach nicht. Es geht nicht mal ums Geld, die Privatsender kriegen nicht mehr zugeteilt. Nur die Öffentlich-Rechtlichen können solche 144er Kanäle fahren. Und es kommen noch weitere Probleme dazu. Die Decoder-Chips in den Geräten haben anfangs auch einen fehlerhaften Algorithmus gehabt, der bei bestimmten Codierungen Artefakte produziert hat. Wird dann im Sender schon das Signal verhunzt und dann im Autoradio beispielsweise auch noch ein Equalizer benutzt, der die Höhen anheben soll, wo keine mehr sind, weil mangels Bandbreite einfach keine übertragen werden und sie nur künstlich dazu erzeugt werden, dann hört man das Ergebnis, das klingt dann einfach schauderhaft. Und das Paradoxe daran ist, das klingt auch für die Hörer schauderhaft, die eigentlich gar nicht mehr so gut hören. Diese Artefakte fallen auch dann auf, wenn man die Höhen gar nicht mehr so gut hören kann im Alter. Das Ganze erzeugt auch wieder Kopfweh, weil unser Gehirn versucht, solche komischen Signale wieder irgendwie zurechtzukriegen, aber das wird davon ziemlich angestrengt. Das ist ein ähnliches Problem wie bei Hörbehinderten, die mit Cochlea-Implantat hören. Auch da versucht das Gehirn, die Signale wieder zu etwas Vernünftigem zusammenzusetzen, was aber halt nach mehreren Stunden sehr anstrengend werden kann. Das Ganze ist also ein recht komplexes Thema. Es werden inzwischen zwei unterschiedliche Soundprocessing-Strecken angewendet, für UKW und DAB+. Die Strecke, die für DAB+ verwendet wird, kann dann auch für Webradio verwendet werden. Und dann wird üblicherweise auch noch Sprache und Musik verschieden prozessiert. Denn bei der Sprache ist zu knackige Bass- und Höhenbetonung einfach unangenehm. Da müssen die Mitten ordentlich verständlich sein. Und da ist es auch eine Unsitte, das Ganze noch mit einem Musikbett zu unterlegen. Zumal man zu dem, was so üblicherweise als Nachrichten kommt, nicht wirklich tanzen will. Wenn das alles gemacht wird, dann klappt das Ganze durchaus wieder. Nur natürlich, eine Dynamik kriegt man in ein Stück von Lady Gaga nicht mehr rein, wenn sie von vornherein nie da war. In einer der nächsten Sendungen beschäftigen wir uns dann damit, wie es mit der Klangqualität über Satellit und Kabel bestellt ist, wo ja auch digital übertragen wird. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station.
Hallo Kurzwellenfreunde, hört dem Onkel im Radio mal genau zu. Am Donnerstag, dem 26. Dezember, am zweiten Weihnachtsfeiertag, gibt es für euch den letzten 100 Kilowatt Marathon vom Sender Moosbrunn. Wie immer auf der 6070 kHz. Ab 9 Uhr UTC Radio DARC, ab 10 Uhr UTC SM Radio Dessau, ab 11 Uhr UTC Radio Klein Paris, ab 11.30 Uhr UTC FM Kompakt, ab 12 Uhr UTC Jake FM, ab 13 Uhr UTC Radio Decade und zum Abschluss um 14 Uhr UTC Radio Power Rumpel. Also seid dabei, wenn ein Stück Radiogeschichte zu Ende geht. Der letzte 100 Kilowatt Marathon aus Moosbrunn am 26. Dezember 2024, 6070 kHz von 9 Uhr bis 14.59 Uhr UTC.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Viel tut sich momentan im Bereich der DX-Expeditionen. Aktiv sind derzeit Stationen aus Palau, Tonga, den Andamaneninseln, Galapagos und wohl am interessantesten Rotuma. Sie alle konnten schon Tausende von Funkverbindungen mit europäischen Stationen loggen. Mit dazu beigetragen haben sicher auch die überaus guten Ausbreitungsbedingungen, die momentan herrschen. Denn unsere Sonne ist aktiv wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Na, dann schauen wir uns doch die aktuellen Verhältnisse in der Ionosphäre wieder mal genauer an. Wie immer am Ende dieser Sendung. Mikrofon geht an unseren Funkwetterspezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC mit seiner aktuellen Vorhersage.
Da helfen natürlich die oberen Bänder kräftig mit, damit wir von Europa aus diese entfernten Gebiete erreichen können. Wenn wir einen Pfad mit viel Sonnenlicht dorthin haben, dann kommt alles zwischen 20 und 10 Meter in Frage. Nach Tonga ist das aktuell zwischen 9 und 14 Uhr UTC der Fall. Nachdem dieser Weg quer über den Südpol verläuft, sollte dazu allerdings das Erdmagnetfeld einigermaßen ruhig sein. Dann bietet sich aber die Gelegenheit, auch mit vergleichsweise geringen Leistungen um die halbe Welt zu funken. Denn jetzt ist die Zeit, wo die berühmten mit 5 Watt in CW nach Victor Kilo QSOs gelingen können. Und dieses Wochenende findet ja auch noch der letzte Megacontest des Jahres statt, der CQ Worldwide in CW. Da geht wieder ordentlich was ab auf den Bändern und das bei bestem Funkwetter. Am letzten Wochenende markierten 140 solare Fluxeinheiten den jüngsten Tiefstand und auf der Sonne sah und sieht es noch relativ leer aus. Zwar drehte dieser Abwärtstrend am Wochenanfang, aber nur sehr zaghaft, sodass der Flux zunächst nicht über 160 Einheiten hinauskam. In den nächsten Tagen werden mehrere ausgedehnte aktive Regionen am östlichen Sonnenrand zurückerwartet, dann dürfte da mehr Zug reinkommen und zum Ende der neuen Woche hin stehen die Chancen gut, dass sich der solare Flux wieder über 200 Einheiten bewegt. Die gute Seite dieser ruhigeren Phase sind weniger koronale Masseauswürfe und damit eine geringere Gefahr für Magnetstürme. So war es die gesamte letzte Woche ruhig, zeitweise sogar sehr ruhig und das wird auch in den nächsten Tagen noch so weitergehen. Die mittägliche Muff gipfelt weiter über 40 MHz, es öffnen also tagsüber zuverlässig alle oberen Bänder und 10 Meter ist praktisch von Sonnenauf bis Untergang einsatzbereit. In den meisten Nächten liegt die Muff weiterhin bei oder über 10 MHz, damit bleibt das 30 Meter Band die ganze Nacht nutzbar. 20 Meter schließt gegen 20 Uhr UTC und die ruhige Magnetik kommt natürlich auch 80 und 160 Meter zugute. Am Himmel wird es zum Jahresende hin belebter, denn da stehen einige kräftigere Meteorströme an. Bis Ende November sind die Leoniden unterwegs, die zurzeit zwar eher wenige Ereignisse bringen, aber da die Meteore um die 70 Kilometer pro Sekunde schnell sind, hinterlassen sie deutliche Ionisationsspuren, die dann zu kräftigen Reflexionen von VHF-Signalen führen. Wie bei vielen Meteorschauern ist die Ursache ein Komet, der ständig Material verliert, das sich dann auf seiner Umlaufbahn verteilt. Hier ist es der Komet Tempel-Tuttle. Der umläuft die Sonne retrograd, also andersherum als die große Mehrheit der Objekte in unserem Sonnensystem und das erklärt die hohe Relativgeschwindigkeit seiner Trümmer gegenüber der Erde. Vom 4. bis 20. Dezember stehen dann die Geminiden im Kalender mit einem Maximum am 14. Tatsächlich ist dieser Meteorstrom derzeit stärker als die berühmten Perseiden im August und er ist zudem bekannt für besonders hell leuchtende Meteore. Er wird vom Asteroid Phaeton mit Materie versorgt, der Ende dieses Jahrzehnts Besuch von der japanisch-deutschen Raumsonde Destiny Plus bekommen soll. Da ist also durchaus was geboten für die Fans der Betriebsart Meteor Scatter. Und wer auf 10, 6 oder 2 Meter ein Wasserfalldiagramm des Barkenbandes betrachtet, wird da sicher auch so einige Spuren der fallenden Steine entdecken können. Good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören, Moin, Tschüss, Servus und 73 Gut DX. Bis zum nächsten Mal.